Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Wenn wir normalerweise alles gut ausspielen, haben wir gefühlt über 70 Chancen noch, vor allem in der zweiten Halbzeit. Und das ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Wenn wir Sachen besser ausspielen, müssen wir einfach die Dinger mal killen. Und das ist das, was eigentlich unsere Stärke sein kann, dass wir das Spiel killen. Aber das haben wir heute nicht gemacht. Und wir hatten so viele verschiedene Leute vorm Tor, die die Chancen hatten. Aber der Ball ist irgendwie nicht reingegangen, bis Rieder kam und das Ding reingemacht hat. Deswegen, im Endeffekt ist es egal, was für Chancen du hast. Wir haben die 3 Punkte geholt, das war unser Ziel. Ich glaube, alle können glücklich sein. Und es ist gut, dass wir das Pulver jetzt nicht verschossen haben, sondern uns das aufbewahren.
Dennis Undav, wie er leibt und lebt. Und man könnte sagen, auch der VfB Stuttgart, wie er zuletzt sportlich leibt und lebt. 3:1 bei Slovan Bratislava in der Champions League. Wir sprechen darüber, aber natürlich dann auch direkt schon weiter, immer weiter. Auch der Blick voraus auf das Auswärtsspiel in Rheinhessen beim 1. FSV Mainz 05 am kommenden Samstag. Zuerst lassen wir aber all das, was sich in der slowakischen Hauptstadt so zugetragen hat, hochleben. Ich begrüße, wie nahezu immer, meinen geschätzten Kollegen Philipp Meisel. Guten Morgen in das andere Hotel unseres Vertrauens.
Tatra bitte, Tatra, Hotel Tatra. Ja, sehr schön hier. Guten Morgen.
Und diesmal mit dabei für Heiko Hinrichsen aus dem Spiel, jetzt neu in der Partie, Carlos Ubina aus Zimmer 301, meine ich. Oder 401 ist es, ne, Carlos?
Ja, guten Morgen von meiner Seite. Ja, es ist 401 und vielen Dank, dass ihr mich kurzfristig angewechselt habt. Ich bin bereit, sozusagen, zu liefern.
Da freuen wir uns sehr drauf, denn auch du warst natürlich Teil unserer Reisegruppe Bratislava. Und ich denke, mit Blick zurück, auch vor allem natürlich auf das Sportliche, können wir sagen, das war eine sehr, sehr, sehr gelungene Dienstreise für den VfB Stuttgart. Das Ganze, was sich auf dem Platz zugetragen hat, das lassen wir in fast schon guter alter Tradition mal den Trainer zusammenfassen. Sebastian Hoeneß bei der Pressekonferenz nach der Partie in Techelne Polne, dem Ziegelfeld von Bratislava.
Ja, mit der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden. Ich glaube, es war sehr wichtig für uns, früh in Führung zu gehen, früh die Initiative auch zu ergreifen, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen, machen auch ein recht schnelles zweites Tor. Hätte mir natürlich gewünscht, dass wir vielleicht sogar das dritte noch machen, kurz vor der Halbzeit. Es war auf jeden Fall möglich. Wir hatten sehr viele Strafraumsituationen, hatten sehr viele Standardsituationen. Aber unterm Strich war das eine ordentliche, eine gute erste Halbzeit. Mit der zweiten bin ich nicht ganz so zufrieden. Das Spiel war offener. Das lag sicher auch daran, dass der Gegner so ein bisschen mehr das Spiel auch geöffnet hat, den einen oder anderen Spieler sogar ein bisschen mehr vorne gelassen hat und wir die großen Räume, die sich dort geboten haben, nicht so genutzt haben, wie du es vielleicht machen kannst. Aber das ist tatsächlich auch ein Phänomen, das es gibt, wenn die Räume größer sind, als man es eigentlich kennt, dass man dann fast sogar gezwungen ist, gefühlt schnell nach vorne zu spielen. Und teilweise haben wir es zu schnell getan, haben dort dann zu schnell versucht, Richtung Tor zu spielen, was dann dazu geführt hat, dass wir dann auch den einen oder anderen Ball wieder verloren haben, automatisch der Gegner Personal dann auch in unserer Abwehrreihe hatte, weil sie nicht mehr zurückkamen und dann wurde es ein bisschen zu offen. Das ist das eine. Also wir haben ein bisschen die Kontrolle über das Spiel verloren und haben trotzdem, und das ist das zweite, einfach genug Chancen gehabt, um mehr Tore zu machen. Ich glaube, die Chancen waren sehr, sehr groß und auch genug, um frühzeitig das Spiel auch klar zu machen. Und das ist der Vorwurf, den wir uns gefallen lassen müssen. Und trotzdem, unterm Strich, haben wir das Spiel gewonnen, auch absolut verdient gewonnen. Das war natürlich die Aufgabe heute, das Spiel zu gewinnen. Und das haben wir getan. Jetzt haben wir 10 Punkte. Was das nachher bedeutet, wissen wir nicht. Können wir uns jetzt in Ruhe anschauen. Aber der Job für den heutigen Abend ist erledigt. Und mit der Art und Weise, zumindest in der ersten Halbzeit, bin ich auch zufrieden. In der zweiten Halbzeit hat so ein bisschen die Konsequenz gefehlt. Dankeschön.
Soweit der VfB-Trainer. Wir entschuldigen uns ein bisschen für die nicht ganz so optimale Tonqualität, die ihr sonst vielleicht von unseren Einspielern, auch von Sebastian Hoeneß gewohnt seid. Das war technisch ein bisschen kompliziert im Pressekonferenzraum, aber man konnte alles verstehen, denke ich. Und ich glaube, Philipp, der Trainer hat das ganz ordentlich zusammengefasst. Erste Halbzeit gibt's eigentlich wenig bis nahezu gar nichts auszusetzen und in der zweiten Hälfte dann ja ein bisschen viel Räume, die gelassen wurden, plus Chancenwucher, was dann für ein kurzes Zittern gesorgt hat.
Ja, das ist richtig. Aber ich möchte das Positive hervorheben und positiv ist, sie haben es erneut mal wieder geschafft, von Beginn an richtig scharf zu sein. Ja, gelang ihnen schon am Wochenende, sollte ihnen jetzt am Wochenende wieder gelingen in Mainz, ja, aber das ist immer ein gutes Indiz dafür, wie so ein Spiel dann laufen kann, laufen wird, wenn da von Beginn an eine entsprechende Spannung in der Truppe ist. Die hast du bei dem VfB sehr gut gesehen und bei den anderen hast du genau das Gegenteil gesehen. Ja. Zu mir kam ein nicht näher zu nennender VfB-Mitarbeiter in der Pause, sagst du, hast du den 13er gesehen? Trelec, der sieht aus, als ob er gerade mit dem Handtuch von der Liga im Pool kommt. So. Und so hat er auch gespielt. Ja. Und da hat also relativ wenig dir den Anlass gegeben, zu glauben, dass da große Reaktion kommt. Du hast einfach auch klar gesehen, diese 4 Wochen Pause, bei denen hast du einfach klar gesehen. Ja. Und Testspiele im Trainingslager in Katar hin oder her, die hatten nicht den Grip, den du brauchst, um so ein Spiel zu bestreiten.
Aber Carlos, Philipp hat das völlig richtig eingeordnet. Zu so einem Fußballspiel gehören immer 2 Teams. Und ja, Slovan war alles andere als scharf mit Anpfiff. Die haben echt lange gebraucht, um da reinzukommen. Aber genau das Gegenteil eben der VfB, der offensichtlich aus Belgrad gelernt hat. Es gab eine Parallele, sowohl in Belgrad als auch in Bratislava ging der VfB früh in Führung. Was dann in Belgrad aus dem Ruder lief, wurde in Bratislava souverän weitergespielt, auch im ersten Durchgang.
Ja, das ist richtig. Das war der große Unterschied und deswegen ist man auch nicht in die Belgrad-Falle getappt, dass man da sich auf dieser 1-0-Führung, ich sag mal, ausruht, sich damit begnügt, das Spiel zu kontrollieren. Nein, es ging weiter nach vorne, aus der Mitte raus. Angelo Stiller natürlich wie immer den Takt vorgegeben, aber dann haben Spieler wie Führig, wie Undav, aber dann letztendlich Mann des Abends war ja ein Stück weit Herr Leveling, einfach nach vorne gespielt und waren im ersten Abschnitt ja auch effektiv genug. Wie ich gehört habe, war das 2-0 von Jamie Leveling ein Gammeltor, so hat es Dennis Undav bezeichnet, weil es da alles gebraucht hat an Glück und Ballumdrehungen, um letztendlich dann das Spielgerät über die Linie zu bringen. Und wurde ja auch länger gecheckt, ob das alles richtig zugegangen ist.
Hast du übrigens auch gut gesehen, denn in dieser Szene finde ich die, sag ich mal, Ambivalenz die Leistungsschwankungen in der im Auftritt des Herrn Takac, ja, der
den Player to watch von Herrn Hinrichsen
zum Beispiel.
Der hatte alle Facetten zu bieten.
Der hatte teilweise Schwierigkeiten Bälle zu fangen oder zu fausten. Dafür war er aber auf der Linie in katzenartiger Manier plötzlich wieder da, was Leveling beinahe dieses Tor kostet, weil der dachte halt, der kommt nie mehr in diese Ecke. Da kann ich ganz locker flockig den Ball mit in Zeitlupe über die Linie tröpfeln lassen. Das war eine Fehlannahme. Ja, und so hat sie das beinahe noch gekostet, dieses Tor.
Philipp, die einen sagen, der Spieler des Spiels, der Man of the Match aus der slowakischen Hauptstadt ist nicht Jamie Leveling, sondern ein Herr namens Mario Kart. Was kannst du uns dazu erzählen?
Ja, das ist so ein bisschen das bestimmende Thema in diesen Tagen hier von Bratislava, wenn man in die, sag ich mal, in die Mannschaft so ein bisschen reinhört. Ja, die sind halt einfach alles Zocker. Ich kann Computerspiele jeglicher Couleur sind gern genommen, hoch geschätzt, werden auch wirklich viel benutzt, um sich abzulenken, um auch mal, sag ich mal, diese vielen toten Minuten in Flughäfen, Flugzeugen und sonst wie rumzubringen. Ja, die haben alle irgendwelche weiß nicht, wie diese Geräte heißen, die man da heutzutage nutzt, also Spielekonsolen dabei. Und Mario Kart ist gerade das Game der Stunde innerhalb des VfB-Teams. Und Jamie Lebeding hat uns ja schon vor dem Spiel gesagt, ja, er ist ja so ein bisschen in der Truppe, so der Spaßbeauftragte. Er ist also dafür da, gute Laune zu verbreiten, aber auch so ein bisschen Spannung zu pegeln, ja, indem man die nicht überhand nehmen lässt. Und seinen Job hat er dahingehend erfüllt, dass er schon auf der Hinfahrt so miserabel in Mario Kart war, dass ihn alle ausgelacht haben im Flugzeug. Also Stimmung gut, Job erfüllt. In den Stunden vor dem Spiel haben die nochmal gespielt. Ja, also nach zwischen Mittagessen und dann Abreise zum Stadion und wieder war er schlecht. Dass ihn wiederum, so seine eigene Aussage, ihn dermaßen fuchsig gemacht hat, dass er gesagt hat, wenn ich heute Abend auf dem Platz stehe, dann zeige ich es aber allen. Ja, und das ist ihm dann ganz ordentlich gelungen.
Definitiv. Und er hat sogar auch nach dem Spiel in der Mixzone nochmal gesagt, er geht jetzt nochmal 2 Stunden Mario Kart zocken, da muss er unbedingt besser werden, ja. Und das ist allein diese Aussage, während er gleichzeitig die Trophäe für den Spieler des Spiels von der UEFA in der Hand hält. Ich glaube, Carlos, das sagt einfach auch viel darüber aus, wie es um die Stimmung und die Chemie in der Mannschaft bestellt ist. Man scheint die richtige Mischung zu finden aus Lockerheit, Spaß, aber eben auch dem nötigen Ernst und Fokus, weil man darf ja nicht außer Acht lassen, dieses Spiel war wahnsinnig wichtig und das war auch allen klar.
Ja, es war wahnsinnig wichtig und da war schon auch ein gewisser Druck auf der Mannschaft, auf dem Trainer, im Prinzip auf dem ganzen Verein, weil man ist ja perfekt in dieses neue Jahr gestartet und da geht's natürlich dann immer darum, wie kann ich die Spannung halten, was mich tatsächlich jetzt dazu bringt, wenn ich Jamie Leveling höre, das dann stellvertretend zu nehmen, diese Haltung, die der VfB an den Tag legt, also auch nach guten Leistungen einfach noch danach zu streben, einen Tick besser zu werden, einen Tick stabiler zu werden, einen Tick wachsamer zu bleiben, das ist natürlich auch das Verdienst von Sebastian Hoeneß, der diese Mannschaft nicht nur auf dem Platz gut austariert hat, sondern auch in ihrer Einstellung, in ihrer Haltung da auf einem guten Level hält.
Hast du gestern Abend an vielen Stellen hören können, spüren können, nach dem Spiel in den Aussagen rausfiltern können? Die sind sehr auf, wie soll ich sagen, auf der Spur geblieben. Ja, also
weder nach links noch nach rechts ausgeschert sozusagen, sondern
ja,
einfach
man das ist ja nur menschlich, man kann, das ist ja auch, also würde ich auch verstehen, wenn man nach 4 Pflichtspielfolgen Siegen in Folge mal so ein bisschen sich freut, ja, ein bisschen so mal den Deckel aufmacht von dem Topf und den Dampf rauslässt, aber das ist halt nicht passiert, sondern die blieben tatsächlich scharf, sofort auch hoher Gemut in seinen Aussagen, sofort fokussiert, okay, Neuausrichtung auf Samstag, aber dann halt schon so ein bisschen auch Paris im Blick, ja. Also das war gestern das Endspiel vor dem Endspiel. Das hat zwar keiner so gesagt, sie haben diese Formulierung versucht zu vermeiden, wo es irgendwie geht. Ist ihnen auch gelungen, aber de facto war es einfach so. Das musste es gestern Abend. Wenn du deine Ziele erreichen willst, wenn du diese K.O.-Phase da erreichen willst, musst du gewinnen. Und das ist ihnen gelungen. Und das in einer Manier, wo man ihn nicht angesehen hat, dass, oder auch vielleicht irgendwo gerochen hat, und dass jetzt gleich was um die Ecke kommt, von wegen dieser Druck, der hemmt uns. Ja, das ist nicht passiert. Dafür spricht ja schon der Chancenwucher. Ich habe gerade eben vor der Aufnahme nochmal die 6 Minuten irgendwas Zusammenfassung bei The Zone geguckt, bei den Kollegen. Wir hatten sogar einen Pfostenschuss, das ist mir gar nicht mehr aufgefallen, weil die so viele Chancen da hatten, dass ja, man sie kaum mehr richtig zählen konnte. Und meine Lieblingszahl des gestrigen Abend ist die 19. Wisst ihr warum?
Nee.
19 zu 4 Ecken hat ja der VfB. 19 zu 4 Ecken, das habe ich jetzt. Also, brutal. Das ist ja ein Handballergebnis quasi, ja. Also ich weiß nicht, was der Felix jetzt gleich noch alles an Daten schön mitbringen zu diesem Spiel, aber das ist ja schon auch hat ja schon eine Aussage, so eine Statistik, ja.
Ja, das ist wirklich schon auffällig gewesen und kannte man so eigentlich auch gar nicht vom VfB zuletzt, Carlos, ne?
Nein, kannte man nicht, drückt aber die Überlegenheit aus und ich kann es nicht mehr auf die Minute benennen, aber Slovan Bratislava hatte erst in der Endphase seine 4 Eckbälle. Ja, also der VfB hat das wirklich sehr gut beherrscht über weite Strecken, das Spiel. Dass natürlich Situationen entstanden sind, in denen zu viel Raum gegeben wurde, in denen auch vielleicht die eine oder andere defensive Nachlässigkeit dann da war, das ist in einem Champions League Spiel normal. Ich wollte noch anschließend an Philipp. Für mich ist es ja tatsächlich so, dass der VfB seit der Niederlage in Belgrad in der Champions League eine Finalserie spielt. Ja, jedes Spiel steht quasi unter dem Vorzeichen gewinnen müssen, auch wenn es offiziell nie so benannt wird. Das war gegen Jan Boys Bern so, das war jetzt wieder so und ich denke, das wird auch kommenden Mittwoch gegen Paris Saint-Germain so sein.
Ja, da völlig unabhängig von der Situation und der Konstellation, wie sie sich entwickelt, kriegt der VfB dieses Endspiel, was die Ligaphase in der Königsklasse betrifft, wenn wir später noch auch ganz kurz drauf eingehen. Ich würde noch mit Blick auf das Spiel, Philipp, eine Sache erwähnen, die mir aufgefallen ist. Wir haben ihn ja ganz zu Beginn der Folge gehört, Dennis Undav. Dem Mann, und das klingt ja eigentlich fast schon paradox, wenn ich drüber nachdenke und diese Worte ausspreche, dem man ein Stück weit vorwerfen kann, zu oft zu uneigennützig gewesen zu sein in der einen oder anderen Szene. Man sieht das auch in der The Zone Zusammenfassung. Und das soll jetzt eigentlich gar kein großer Kritikpunkt an der Stelle sein, aber auch das steht für mich eben sinnbildlich dafür, beim ersten Tor, Querpass. Dann hat mir die Szene, wo er dann in der zweiten Hälfte auf Mittelstädt ablegt, ich glaube auch, da 8 von 10 Stürmern suchen wahrscheinlich selbst den Abschluss. Das ist auch, das zeugt einfach auch von Charakter und vielleicht weiß er aber trotzdem auch für sich, dass er den einen oder anderen auch selber nehmen kann, weil er die Qualitäten hat.
Ja, es war auffällig. Auffällig von der ersten Minute an, dass er bemüht war, seine Nebenleute zu inszenieren. Hier und da kann man ihm dann natürlich den Vorwurf machen, Entscheidungsfindung, weil schließ doch bitte besser selber ab, weil die Chance ist wahrscheinlich höher. Aber damit hat er so ein bisschen ein Problem gehabt, fast noch mehr als mit dem Tragen einer Kapitänsbinde. Ja, weil der war ja nur damit beschäftigt, an seinem Arm rumzunesteln. Das Ding war nie zu sehen. Der Schiedsrichter, der Herr Kavanagh aus England, war immer wieder, hat sich umgeguckt, wo ist denn jetzt der Kapitän? Wer spricht denn mal gerade mit mir? Und aber ey, ganz ehrlich, das fiel nicht ins Gewicht und ich glaube, man muss es auch nicht zum allzu großen Thema machen. War nur einfach auffällig. Ja,
genau, also einfach sehr auffällig, wenn du überlegst, da steht ein deutscher Nationalstürmer und das sind ja an sich, darauf wollte ich eigentlich hinaus, Spieler eines solchen Kalibers mit einem solchen Standing sind eigentlich auch Alpha-Tierchen in vielen Punkten. Und er zeigt das vielleicht auch in der einen oder anderen Aussage in der Mixzone, aber auf dem Platz ist er halt Teamplayer. Und das ist eigentlich das, was ich stark finde.
Auffällig, wie gesagt, war es. Genauso übrigens wie der Umstand, dass es, glaube ich, zur liebgewonnenen Tradition mittlerweile bei VfB Champions League Spielen ist, dass immer der gegnerische Torwart der beste Spieler ist des Teams. Das war in Madrid so, das war
in Turin.
In Turin so und jetzt war es wieder so.
Ja, definitiv.
Trotz aller Schwächen des Herrn Takac war er dann doch der noch am ehesten auf Champions-League-Niveau versucht hat zu agieren.
In der zweiten Hälfte gegen Mittelstädt und Demirovic, da mutierte Takac zur Katze, könnte man sagen. Also das war schon auffällig. Zweite Hälfte können wir vielleicht auch ganz kurz drauf eingehen. Ja, ich hab die Chancen gerade angesprochen. Auch da Blickräume. Das war das größte Thema, vielleicht spieltaktisch in Belgrad übrigens. Diese unfassbaren Kontersituationen, die Roter Stern dann bekam in der zweiten Hälfte, die gab's in Bratislava nicht dergestalt, dass sich da Slovan viele, viele Chancen rausspielen konnte. Und deswegen hat es aber, glaube ich, auch Sebastian Hoeneß unbedingt nochmal angesprochen, dass dann kurz, und ich glaube, wir haben uns schon ein bisschen ausgetauscht, auch unter uns Reportern, sagen wir so, zwischen der 85. und 87. hat der eine noch ein bisschen mehr gezittert, der andere ein bisschen weniger. Carlos war, glaube ich, tiefenentspannt. Heiko und ich hatten kurz nochmal Fracksausen, ja, aber dann kam nämlich ein Spieler rein. Zuvor wurde eingewechselt und machte nach dem Anschlusstreffer der Slowaken mit dem 3-1 den Deckel drauf. Und das, Philipp, und das ist, glaube ich, auch langsam hier schon ein bisschen Tradition bei uns, mit Fabian Rieder, ein Spieler, den wir in der Folge zuvor, ich will nicht sagen provoziert haben, aber den wir so ein bisschen heraufbeschwört haben. Und zack, schauen wir an, dann macht er den Deckel drauf.
Ja, war eine gute Leistung. Ich möchte aber ihn gar nicht wegen seinem Tor hervorheben, sondern wegen diesem energiebringenden Effekt, den er hatte. Ja, also der ist einfach jemand, der reinkommt, der sofort da ist. Ja, es ist nicht nur gestern aufgefallen, schon bei vielen seiner Einwechslungen hatte ich diesen Eindruck, dass Fabian Rieder keinerlei Anlaufzeit benötigt, um als Energizer der Mannschaft nochmal so ein bisschen was mitzugeben für die letzten Meter. Das ist ihm gestern wieder gelungen. Zwei, drei sehr griffige Zweikampfaktionen in Erinnerung von ihm, die einfach dann auch helfen und wichtig sind, und das alleine rechtfertigt seine Einwechslung. Tor hin, Tor her.
Definitiv. Carlos, vielleicht noch ein letzter Punkt, weil auch das ist eine Geschichte gewesen, die wir in den vergangenen Wochen diskutiert haben, die Defensive des VfB. Wie hast du die wahrgenommen und wie sehr schmerzt die gelbe Karte, die Anthony Rowe bekommen hat im ersten Durchgang, weil der wird gegen Paris gesperrt fehlen?
Also vielleicht zur ersten Frage, wie habe ich die Abwehr wahrgenommen? Zunächst muss ich sagen, sehr sicher, sehr, wie es heute ja heißt, nach vorne verteidigend. Ich fand, Jeff Chabot hat auch anfangs öfters ein gutes Stellungsspiel bewiesen und konnte da schon einfach, war schon da, wenn der Ball kam oder der Gegner versucht hat, ein bisschen in die Tiefe zu kommen. Das war gut, das war abgestimmt, auch mit Anthony Rouault, aber das war ja dann so die erste Szene, als Anthony Rowe da in die Grätsche musste, kurz vor dem eigenen Strafraum, es zu der Aktion kam, von der viele sagen, das war doch gar kein Foul, sozusagen die gelbe Karte ist unberechtigt. Ja, hab's nicht mehr im Detail nochmal angeguckt, deswegen kann ich es gar nicht wirklich beurteilen. Es bleibt eben der Fakt, dass er das nächste Mal fehlen wird. Das öffnet die Türe natürlich für Amin Al-Dakil, der ja in den letzten 10, 15 Minuten auch nochmal zum Einsatz kam. Ja, es gibt mehr Optionen, es gibt mehr Stabilität, wenngleich ich dabei bleibe, dass in der Spieleröffnung, wie sagen die Trainer heute, Luft nach oben ist.
Wobei auch da hat er gestern einen Treffer mit initiiert. Das war ja sein Pass in die Tiefe vor dem 1-0, der dann klatschen gelassen wird, auf Sundorf kommt und dann der legt der quer. Ja. Aber das Philipp, ist schon so, Carlos. Ja.
Also das war ein sehr guter Pass, weil er auch schnell gespielt wurde, aber ich würde mal sagen, der ging über eine 6- bis 8-spurige Autobahn, die ja, da,
das ist richtig. Das ist richtig,
die ja. die da plötzlich sich aufgetan hat.
Das ja. war der große an der Donau hier unten, die neben dran vorbei führt.
Nein, aber nichtsdestotrotz, die Szene hat ja gezeigt, im Prinzip, was den VfB zurzeit wieder, finde ich, ausmacht. Das erinnert sehr an den VfB der Vorsaison. Da ist eine spielerische Leichtigkeit wieder da. Da wird sehr selbstverständlich durchkombiniert. Und in der Szene, muss ich sagen, hat Dennis Undav das sehr clever gemacht, dass er den Ball quergelegt hat, um ganz sicher zu gehen.
Von spielerischer Leichtigkeit spricht Carlos Ubina. Ich kenne jemanden, der mit spielerischer Leichtigkeit jedes Mal uns Zahlen und Daten um die Ohren haut. Und der heißt Felix Mahler und ist jetzt dran.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Der elementare Sieg in der Champions League wurde eingefahren. Ein verdientes 3:1 in Bratislava. Rein in die UEFA-Daten. Zuerst Bratislava, dann der VfB gelistet. Und natürlich wie immer hier trotzdem bei den Champions League-Daten zuerst die Expected Goals-Werte von FODMOB. Das listet die UEFA nicht. 0,63 bei Bratislava zu 3,46 beim VfB. Das ist auch der höchste Wert des VfB in den bisherigen 7 Champions League-Spielen. Abschlüsse aufs Tor. Zurück zu den UEFA-Daten. 2:8. Angriffe 23:70, Ballbesitz 44:56%, damit auch beim VfB weiterhin der Fall, dass sie in jedem Champions League-Spiel mehr Ballbesitz hatten als der Gegner. Bei der Laufleistung gibt es ein Novum, weil da finde ich an diesem Mittwochvormittag einfach nichts Gescheites. Die UEFA listet den Wert von 10 bei Bratislava und 10,3 beim VfB. Das kommt nicht hin. Bei anderen Diensten wie dem Kicker oder auch FODMOB ist nichts gelistet. Also sagen wir einfach mal, der VfB ist etwas mehr gelaufen als Bratislava. Pässe 370:500 glatt. Passquote 73 76-81%, das sogar der zweitniedrigste Wert der VfB-Gegner und der niedrigste Wert beim VfB selbst. Ecken 4-19, natürlich der deutlich höchste Wert beim VfB, und laut des Zone Live-Kommentar waren die 12 Stück zur Halbzeit schon ein Eckenrekord in der Champions League. Ballgewinne 42-56, der höchste Wert beim VfB in den 7 Champions League-Spielen, Fouls 10-14, der zweithöchste Wert beim VfB, und Paraden 5-1. Einen kurzen Stories-Part gibt es hier natürlich auch. Der erste Doppelpack für Jamie Leveling beim VfB, und das direkt mal in der Königsklasse. Jetzt 10 Punkte beim VfB auf dem Konto in der Champions League. Damit das Endspiel gegen PSG absolut gebucht. Und man kann natürlich nach dem Mittwochabend jetzt oder vor allem im Vorlauf auf das Spiel gegen die Franzosen am Mittwoch dann anfangen zu rechnen, was es braucht, dass der VfB noch in die Champions League Zwischenphase kommt. Und eben auch 4 Pflichtspielsiege in Folge im neuen Jahr. Da habe ich mal reingeschaut, wann es das zuletzt gab oder Vergleichbares gab. 2016, 2017 gab es 5 Siege in Folge, das war aber eben in der zweiten Liga. 2009, 2010 gab es 4 Bundesliga-Siege in Folge, danach kam die erste Niederlage, und auf 1987, 88 ist zu achten. Da sind sie reingeschaut mit einem Sieg, dann direkt ein Unentschieden, aber dann eben 6 Bundesliga-Siege in Folge, also die ersten 8 Spiele im neuen Jahr ungeschlagen gewesen.
Vielen Dank, Felix, der uns hier alles nochmal zusammengefasst hat. Teilweise echt interessante Zahlen, gerade auch für die Königsklasse ein bisschen unüblich. Die Anzahl der Ecken haben wir vorher auch schon besprochen. Kurzer Blick auf die Lage der Liga in der Champions League. Müssen an der Stelle natürlich sagen, wir nehmen hier am Mittwochvormittag um 8 Uhr auf. Das heißt, am Mittwochabend finden noch Spiele statt. Wenn ihr die Folge hier am Donnerstag fortfolgende hört, dann hat sich da ein bisschen was geändert. Ganz kurz zusammengefasst, der VfB steht momentan über dem Strich und wird das auch bleiben nach diesem 7. Spieltag. Wenn man sich die Tabelle anguckt, 10 Punkte hat der VfB, minus 1 Tore im Torverhältnis. Ich hoffe, dass das nicht irgendwann am Ende noch irgendwie ausschlaggebend wird, wenn ich ehrlich bin, aber da sind wir mal guter Dinge. Das heißt, auf Platz 21 stehend, kannst du noch von 3 Teams überholt werden, dann bist du 24. Von 4 überholt werden sollte nicht so cool sein. Wenn man sich das anschaut, das eine, was ein bisschen vielleicht Sorgen bereiten könnte, ist, dass noch Teams, die unter anderem Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain heißen, dahinter lauern. Und auch, das wird ein Herr Meisel, glaube ich, wohlwollend zur Kenntnis nehmen, Celtic, die Young Boys Bern zu Gast haben zu Hause und auch da durchaus Siegchancen haben. Das heißt, die Tabelle nach diesem Spieltag wird echt spannend sein zu beobachten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, und ich glaube, das ist die wichtigere und wichtigste, und das haben auch alle in der Mixzone vom Trainerteam über Sportvorstand bis zu den Profis rausgestellt. Die andere Seite ist, völlig egal, wie dieser Spieltag weitergeht, der VfB hat das Weiterkommen in der eigenen Hand am Mittwoch gegen Paris. Und ich glaube, Philipp, da wird die Hütte brennen, das kann man jetzt schon sagen.
Da wird die Hütte brennen, das wird auch alle brauchen, ja, natürlich im sprichwörtlichen Sinn, vielleicht nicht nur, aber im sprichwörtlichen Sinn. Ich meine, du wirst diesen Faktor Fans brauchen, kommt ohne Wenn und Aber. Und ja, jetzt ist doch aber auch schon mal schön, dass heute Abend Jamie Leveling seinen Mario Kart Knüppel mal zur Seite legen kann und ein bisschen Fernsehen gucken und schauen, was die anderen machen, ja, und die Namen, die du aufgezählt hast, die sind zwar alle, das ist korrekt, ja, aber da spielen 2 davon gegeneinander, ja, alle können nicht gewinnen, ja, und warten wir es doch einfach mal ab, vielleicht reden wir der Folge nächste Woche, die vor dem Champions League Spiel kommt, über ganz andere Dinge, über Dinge, die wir uns heute noch gar nicht so vorstellen können, aber wir werden sehen.
Und dann, Carlos, haben wir uns noch gestern Abend in der Hotellobby kurz unterhalten und haben auch schon ein bisschen hin und her gerechnet und haben dann auch plötzlich gesagt, naja, Moment, wer sagt denn, dass der VfB am letzten Spieltag nicht noch punktet? Weil man rechnet ja dann immer so mit diesen 10 Punkten, aber der VfB ist ja durchaus gewillt, einen oder 3 gegen die Franzosen zu holen am Mittwoch. Und dann sieht die Sache ganz anders aus.
Ja, ich würde mal sogar behaupten, er ist nicht nur gewillt, sondern er ist in der Lage, Paris nicht nur weh zu tun, sondern tatsächlich in gehörige Probleme zu bringen. Also ich sehe dem Spiel nicht ganz so gelassen entgegen wie jetzt die letzten Minuten hier auf der Tribüne, als ich gedacht habe, ja, länger als 2 Minuten wird's nicht dauern. Ja, woher das Gefühl kam, kann ich euch leider nicht sagen. Es war aber so. Ja, ich denke, der VfB kann sich ja erstmal glücklich schätzen, sich in diesem edlen Tabellenumfeld zu bewegen. Ja, also er gehört da offenbar zu den großen Vereinen, wenn man schaut, wer da alles eine ähnliche Punktzahl hat. Und rein nüchtern betrachtet 10 Punkte. Das war so immer ein bisschen die Vorgabe, die man hatte, um in die nächste Runde zu kommen. Jetzt kann es ja durchaus passieren, dass es eben dann nicht reicht mit 10 Punkten. Aber das ist schon mal ein Erfolg, würde ich sagen. Und es ist auch ein Erlebnis für Fans, für den ganzen Club, in dieser Situation zu sein gegen Frankreichs Vorzeigemannschaft, da in dieses Duell gehen zu können.
Ich glaube, was diese ganzen Rechnereien angeht, müssen wir Philipp noch unseren Kollegen David Scheu mal zu Rate ziehen die nächsten Tage. Der wird was zu tun haben mit dem Rechenschieber.
Er hat schon immer in Rechenschieberbettwäsche geschlafen. Ja.
Großartig. Schöne Grüße, David. Und dann abschließend noch zu dem ganzen Part Bratislava, Philipp. Blickt man natürlich noch auf all das, was sich in der Stadt zugetragen hat und wie die Stimmung war. Ich weiß nicht, wie es dir geht. So von der Gesamtkomposition war das hier für mich tatsächlich die angenehmste Reise mit allem, also auch sportlich, stimmungstechnisch, mit dem, was man auch befürchten musste, was dann glücklicherweise nicht eingetreten ist. In Madrid hattest du Horden Fans, in Turin hast du gewonnen, da war aber für die Fans in der Stadt nicht alles immer eitel Sonnenschein. Von Belgrad brauchen wir gar nicht erst reden. Und hier in Bratislava war es sportlich erfolgreich. Und andererseits auch, wie ich finde, alles sehr gesittet, sehr schön. Die Fans konnten sich tagsüber ein bisschen auch die Stadt angucken und abends einfach einen Sieg feiern.
So ist es. Ist auch immer gastgeberabhängig. Und die Leute hier haben sich als sehr gute Gastgeber erwiesen. Das ist uns aufgefallen, selbst wenn wir in der Pinte in einem Restaurant waren oder sonst wo. Alle sehr, sehr, sehr freundlich, sehr gastfreundlich. Viele Fans haben mir das auch zurückgespielt die letzten Stunden. Wir haben einige getroffen, auch ein paar Fotos gemacht, Gespräche geführt, Leute gesehen, die man schon viele Jahre kennt und manche, die man erst seit ein paar Wochen so ein bisschen im Schirm hat. Das war sehr schön. Und die, sag ich mal, offiziellen Stellen, mit denen ich sprechen konnte, haben auch von einer sehr guten Zusammenarbeit berichtet, der entsprechenden Gewerke. Ja, da ist ja der VfB hat eine eigene Sicherheitsabteilung dabei, die Fanbetreuung ist involviert, die gegnerische Polizei von Stuttgart sind SKB mitgereist, also szenekundige Beamte, die auch dafür Sorge tragen, dass da alles in die richtige Wege geleitet wird. Es gab dieses Mobfoto von dem Abend vor dem Spiel, wo die 350 Stuttgarter draußen in der Stadt stehen, frei auf dem Platz und so quasi so ein bisschen ausdrücken, ja, da kommt doch, wenn er was wollt, ja, aber da kam nie jemand und es war auch überhaupt nicht nötig. Und das war ein schönes Fanfest. Ich habe einige Leute gesehen, getroffen, kenne sie, die gestern 4-4 gemacht haben, also 4 Champions League Spiele auswärts, 4-mal dabei gewesen. Das ist für einige natürlich auch wirklich wichtig. Also ein Ziel, ein erstrebenswertes Ziel von Fans, da nah dran zu sein. Und ich fand's, ja, wie gesagt, rundum gelungen. Und das lässt mich auch hoffen, dass wenn es zu einem weiteren Spiel in der Fremde kommt, dass die Fans wieder zahlreich, friedlich, freundlich, auftretend und feiernd damit dabei sein können. Ja. Da freue ich mich ehrlich gesagt drauf.
Waren es tatsächlich mehr als die laut offiziellen Kontingent zur Verfügung stehen. Das hat man dann gesehen. Da waren echt einige im neutralen Bereich. Aber auch das alles cool. Die Fanbetreuung hat das ja auch vorher durchgegeben. Ihr könnt auch im neutralen Bereich euch aufhalten. Seid halt nicht zu offensiv mit dem Team, für das ihr sozusagen, das ihr im Herzen tragt. Aber dann auch hinten raus nach dem Spiel, als die Mannschaft dann zum Feiern kam, dann hast du gesehen, wo die Fans überall waren, wo die sich überall Karten besorgt haben. Und das war alles okay. Und tatsächlich muss ich auch ganz persönlich sagen, kleines, schönes Schmuckkästchen, dieses Ziegelfeld. Ja,
Stadion, super.
Ja, ja, ne? Also kann man schon machen. Mitten im Wohngebiet, das gefällt auch dir.
Ja, richtig. Und wie gesagt, rundum gelungen, so muss das sein. Deswegen gehen doch alle auch zum Fußball, na, für solche Settings. Und es war hervorragend.
Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Dann gehen wir kurz ins Päuschen und sind dann gleich wieder für euch da.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ-News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Die NLZ-News fassen wir in dieser Folge kurz, auch weil wir zu Wochenbeginn schon darüber gesprochen haben. Für diejenigen, die Episode 328 nicht gehört haben, sei nochmal zusammengefasst, dass die Frauen vergangenen Wochenende 1:1 gespielt haben im Test beim Zweitligisten FC Bayern 2. Also gute Probe, bis es dahin allerdings noch wirklich im Pflichtspielbetrieb weitergeht. Dauert es noch ein bisschen, dennoch das Team von Heiko Gerber scheint in Form zu sein. Dann hatten wir am vergangenen Wochenende für die NLZ-Teams des VfB 2 zweite Plätze bei Turnieren, unter anderem auch in Dänemark und wie wir gelernt haben, nicht in der Halle, die der VfB geholt hat. Also auch da weiterhin geht's aufwärts. Und ihr habt natürlich mitbekommen, dass die U19 in diesen Tagen in Bratislava kein Youth League-Spiel hatte, wie es in den vergangenen 6 Spieltagen der Fall war. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass es erst nur 6 Runden gab und jetzt schon die K.O.-Phase ansteht, und das sagen wir gerne immer und immer wieder. 11. Februar, 14 Uhr auf der Waldau gastiert der Liverpool FC beim VfB Stuttgart, und jeder, der Zeit und Lust hat, egal ob nach der Schule, Uni oder sonst, sich irgendwie die Zeit rausholen kann, geht dahin. Die Jungs haben es echt verdient. 11. Februar, 14 Uhr. Der VfB 2 in der dritten Liga hat am vergangenen Wochenende 0:3 gegen Hansa Rostock verloren, also einen Fehlstart hingelegt ins neue Jahr, hat jetzt aber, Philipp, die Chance, das wieder gerade zu biegen, am Samstag 14 Uhr auswärts in München.
Richtig, in München-Giesing, in der Grünwalder Straße, 1860, ein Verein, wo auch immer viel los ist drumherum, so wie jetzt gerade auch wieder, neuer Trainer, mal gucken, ob es gleich einen Effekt gibt am Wochenende. Den Alten haben sie rausgeschmissen. Markus Fiedler kann auf mindestens 4, glaube ich, zählen, die gestern Abend auch so ein bisschen dabei waren, aber nur sich warm gelaufen haben. Dennis Simon, Elliot Bujupi, Jarzinho Malanga und, habe ich vergessen?
Henry Chase.
Genau. Die 4, die werden alle im Kader sein. Am Wochenende davon ist auszugehen. Und ansonsten gilt das, was ich schon vor 2 Tagen gesagt habe, nicht von den äußeren Bedingungen sozusagen sich beeinflussen lassen. Blick auf die Tabelle vollkommen ausblenden, ist vollkommen egal. Einfach nur auf den Gegner konzentrieren, dein Spiel auf den Platz bringen und dann möglichst viel Punkte aus diesem Ding ziehen und weitermachen.
Der Gegner, der übrigens einen Trainerwechsel vollzogen hat zu Wochenbeginn, also auch da spannende Situation bei den Löwen. Hat man beim VfB 2 in der Saison hin und wieder auch mal gesehen, dass es gerade auswärts zu Mannschaften ging, ich erinnere mich, Saisonbeginn Hannover 2, wo es auch nicht lief, die auch ein bisschen in der Krise steckten, und dann kam der VfB und hat so den guten alten Aufbaugegner gemacht. Ich glaube, das wird Markus Fiedler ganz, ganz wichtig sein, dass das nicht nochmal passiert, jetzt am kommenden Wochenende. Werden wir für euch beobachten und alles im Blick behalten. Jetzt aber nehmen wir das Auswärtsspiel des VfB Stuttgart beim ersten FSV Mainz 05 in den Blick. Das findet statt, klassisch, Samstag 15:30 Uhr. Und Carlos, wie überrascht bist du mit Blick auf den Gegner des VfB in der Bundesliga, auf Mainz 05? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass sie sich in dieser Tabellenregion befinden und so konstant gute Leistung bringen, das hätte ich nicht wirklich auf dem Schirm gehabt.
Also ich ehrlich gesagt zunächst auch nicht, und jetzt haben sie ja mit einem Zwischensprint, möchte ich fast sagen, sich da oben ein bisschen rein gespielt. Ist ja eine Mannschaft, die sehr von ihrer Intensität lebt, von ihrer Geschlossenheit, das im Prinzip schon seit Jahren, das scheint zum Clubkonzept zu gehören, und haben ja jetzt mit ihrem Trainer einen Irwisch an der Außenlinie, der es aber geschafft hat, die Mannschaft auch fußballerisch nochmal einen Schritt nach vorne zu bringen, und das Ergebnis kann sich aus Mainzer Sicht wirklich sehen lassen.
Irwisch ist ein Riesenwort. Das da leuchten bei mir die deutsche LK-Augen.
Bo Henriksson sogar so. Bo Irwischson?
Fast. Bo Henriksson heißt der gute Mann, der übrigens ja auch schon am zweiten Spieltag in Stuttgart da sein Tänzchen an der Coachingzone gemacht hat, als die Mainzer das 3-3 tief in der Nachspielzeit geschossen haben. Der auch am vergangenen Wochenende an der Alten Försterei
gesperrt fehlte und oben nur auf der VIP-Loge war, als sein Team 1-2 bei Union verlor. Das heißt, er ist wieder dabei am Samstag und schafft es offensichtlich, irgendwie sein Team so heiß zu machen, dass sie ihm an den Lippen hängen. Ich erinnere mich auch noch dran, dieses Spiel am zweiten Spieltag, als es noch, kann man sich heute hier bei den Temperaturen in Bratislava gar nicht vorstellen, als es Hitzeauszeiten gab Mitte der Hälfte und er die Taktiktafel rausholt und seine Mannschaft neu einstellt, die in Stuttgart schnell 0-2 hinten lag. Also die Mannschaft hat auch Comeback-Qualitäten und hat einige gute Spieler, ein paar werden wir nachher in den Fokus nehmen, die durchaus auch den Unterschied machen können. Ich finde, dass auch Mainz, aus VfB-Sicht hat sich vielleicht der Blick auf Mainz ein bisschen geändert von dem Ort, wo man nicht unbedingt gewinnen muss, zu einem Ort, der für den VfB zuletzt fast schon Sehnsuchtsort war, also in den vergangenen beiden Saisons dort gewonnen. Ein ganz wichtiger Sieg, damals noch zu Beginn der Ära Hoeneß, um in die Relegation zu kommen. 4-1 an einem Sonntagnachmittag mal dort gewonnen. Vergangene Saison auswärts 3-1, da war es ein Dreierpack von Serhou Guirassy. Also zuletzt, sag ich mal jetzt, keine Auswärtsdestination, Philipp, vor der der VfB groß Angst hatte und dennoch ist natürlich Vorsicht geboten.
Ja, immer ist es immer, denn also was ich ja an diesem Henriksson am interessantesten finde, ist, dass sich das nicht abzunutzen scheint, diese Art und Weise. Ja, noch nicht. Ja. Das ist ja immer oder oft so, wenn du mit Trainern sprichst, die kommt immer wieder, kommt so ein Thema dann um die Ecke, wo die sagen, du kannst nicht jede Woche hier den Suppenkasper geben, weil das einfach dann irgendwann glauben sie dir nicht mehr und folgen dir dann auch nicht mehr. Aber offensichtlich scheint es in Mainz anders zu laufen. Ja, also nicht, dass jetzt der Henriksen ein Suppenkasper ist, das ist despektierlich vielleicht, aber also diese Art und Weise, eine Mannschaft mitzunehmen, ja, die ist ja, folgt einem Muster und dieses Muster scheint sich noch nicht abzunutzen, finde ich interessant. Und Mainz selber, ja, ist immer so ein Ding, du hast in dem Stadion ist eine ganz komische Stimmungsgemengelage, finde ich. Ja, wenn die letzten Jahre war es oft so, dass wenn der Gegner, der VfB, nicht viel mitbringt, hast du nicht das Gefühl, jetzt bei einem Fußballspiel irgendwie zu sein. Das ist auch so ein bisschen Familienevent und hier spielt das Trömmelsche, geht und Karneval und tralala, aber irgendwie.
Der war Hallermarsch übrigens, das Trömmelsche ist dieser.
Ja, aber so irgendwie so eine klassische Atmosphäre, Fußballstadion, Samstagmittag, die spüre ich da ganz selten, ja.
Und hat was von Picknick manchmal im Garten, ne? Da draußen, ja, auf dem so Feld, dieses Stadion.
Und damit musst du aber auch umzugehen wissen, ja, weil das dich ja beeinträchtigen kann, wiederum, ja, wenn du auf so ein Setting triffst, dass du dann ganz unterbewusst Prozesse bei dir ablaufen, die dich nicht scharf genug sein lassen, die dich nicht diesen Grip aufbauen lassen, den du brauchst, um solche Spiele zu gewinnen. Insofern ist das die Herausforderung für die Mannschaft und auch die Fans, die sind zahlreich, also da werden noch mal ein paar tausend mehr als in Bratislava zugegen sein. 5-6 kann man, glaube ich, rechnen. Und also 5-6.000 und deswegen ja, spannend, weil in Mainz jetzt halt echt was geht, ja, salopp formuliert. Diese Truppe, die kann Fußball spielen, die kann aber auch diese ganz klassischen FC-Eklig-Tugenden auf den Platz bringen, von denen wir in den letzten Wochen so oft gesprochen haben, ja. Und hat dazu ein paar Jungs drin, die ja auch Spiele sehr, sehr entscheiden oder auf den Weg bringen können. Man sollte schauen, dass man das Hinspiel oder diesen Fehler, den man da gemacht hat, indem man eben abreißen hat lassen, nicht wiederholt. Ja, weil sonst könnte es sein, dass es da nicht den 5. Sieg in Serie gibt, vielleicht nicht mal einen Punkt.
Ja, muss tatsächlich sagen, dieses Spiel aus dem vergangenen Sommer, das habe ich nicht oft, aber der VfB ist früh 2-0 in Führung gegangen und ich habe keinen Weg gesehen, wie Mainz da zurückfinden soll. Also für mich war klar, dass das gewinnt der VfB. Das war so ein souveräner Start und Mainz hatte gar nichts zu bieten. Und dann aber, wie es halt ist, einmal Hitze, Auszeit und dann gab es kurz vor der Pause einen unnötigen, unglücklichen Elfmeter, Amiri verkürzt, dann steht es nur 2-1 zur Pause und wenn die Mainzer für etwas stehen, dann wirklich, dass sie nie aufgeben und dass sie einfach zäckig sind. So, die lassen sich nicht abschütteln. Und genau das ist dann passiert, 2-2, dann gab es noch einen Freistoß von Rieder, 3-2, und als du dachtest, jetzt aber, hatten sie doch noch das letzte Wort. Und ich glaube auch das, jeder, der Sebastian Hoeneß kennt, weiß, der wird sich das merken und der wird auch darauf die Mannschaft ansprechen.
ist ja auch selbst bei uns, also Carlos wird das wahrscheinlich gleich bestätigen können, eines dieser Spiele, von dem wir im Saisonverlauf immer wieder gesprochen haben, sagen, das ist so ein Punkt, der fehlt dir. Ja,
ja, das ist richtig. Seltsamerweise ist dieses Spiel tatsächlich in Erinnerung geblieben, sowohl bei der Mannschaft, beim Trainer, im Club, bei uns, bei mir, dass man sagt, ja, die zwei Punkte, denen ist man lange hinterhergerannt. Ich würde mal sagen, mit dem Start jetzt ins neue Jahr, nicht nur punktemäßig, sondern vor allem mit der Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, kann man ja doch höflich formuliert die berechtigte Hoffnung haben, dass der VfB gelernt hat, beziehungsweise gereift ist, solche Spiele letztendlich dann zu Ende zu spielen und nicht abreißen zu lassen, wie Philipp es gesagt hat, beziehungsweise den Gegner, und so habe ich das aus dem Hinspiel noch in Erinnerung, im Grunde aktiv zurückzuholen in die Partie, ja, durch Nachlässigkeiten oder durch Nachlassen, muss man vielleicht schon fast besser oder treffender sagen.
Definitiv. Speziell mit Blick auf die Terminierung der Partie ist, finde ich auch, dass sich diese Mainz-Begegnung wirklich im Champions-League-Sandwich befindet. Also zuletzt war es ja in den vergangenen Spieltagen, war es immer so, da lagen immer zwei Wochen mindestens zwischen den einzelnen Partien in der Königsklasse. Jetzt hast du zwei Wochen aufeinander und zwischendrin Bundesliga. Also auch das, ich glaube nicht, dass es die Mannschaft irgendwie groß, also dass der Fokus verloren geht, das sehe ich nicht. Aber trotzdem auch eine Herausforderung auch fürs Trainerteam zu sagen, ey Leute, wir wissen, Paris kommt am Mittwoch, das wird der Wahnsinn, aber jetzt steht halt einfach erstmal Mainz an.
Ja, also die Reihenfolge ist immer wichtig beim VfB, die richtige zu finden, den Fokus dann entsprechend einzustellen. Ich muss sagen, bisher im Verlauf der Saison, auch wenn es jetzt ja für viele Spieler Neuland ist, ist es weitestgehend gelungen. Das hat auch das, möchte ich sagen, hat der Trainer gut hinbekommen. Immer innerhalb von 2, 3, manchmal 4 Tagen das Ganze neu auszurichten. Diesmal oder im Unterschied zur Hinrunde oder zum vergangenen Jahr Herbst, zum vergangenen Herbst, muss man fast schon sagen, ist ja auch der Kader wieder besser aufgestellt. Es wird ja gerade immer von der Breite des Kaders gesprochen. Da sage ich ja. Die Breite ist vor allem in der Spitze größer. Ja, also ich finde, man hat jetzt wieder eine größere Auswahl an Topspielern, an Qualitätsspielern, an Unterschiedsspielern. Und das macht sich bemerkbar, vor allem dann, wenn man immer sieht, wer denn einzuwechseln ist. Ja, diesmal war es Fabian Rieder, der dann den Deckel drauf gemacht hat. In den anderen Spielen waren es eben andere Spieler. Das ist schon gut.
Und man darf, finde ich, auch nicht vergessen, ja, also ist auch gestern der ein, zwei Aussagen bei Jamie Lebeling, ist es mir in Erinnerung geblieben, auch schon da. Ich meine, die sind jetzt auf Platz 4 in der Liga. Die wollen da bleiben. Die wollen weiter Champions League spielen. Ob die jetzt in die K.O.-Phase kommen, hin oder her. Das geht um die nächste Saison schon. Ja. Und dann geht's einfach darum, dein Brot- und Buttergeschäft, so habe ich es genannt im 90+3-Video, das ihr vielleicht schon gesehen habt, rund um das Spiel in Bratislava, dieses Brot- und Buttergeschäft zu wuppen. Ja? Salopp formuliert. Und das heißt, wenn du dieses Ziel erreichen willst, Champions League, dann solltest du ein Auswärtsspiel in Mainz nicht verlieren. Idealfall gewinnen, aber verlieren darf es nicht. Und darum geht es jetzt. Und was man so spürt in und um die Mannschaft, scheint ein guter Boden bereitet, dass das auch klappen kann. Ja, Carlos hat es gerade auch sehr ordentlich beschrieben. Er hat leider den alten Bertie Vogt-Spruch liegen lassen. Ja, die Spitze ist in der Breite tiefer geworden, aber im Endeffekt ist das tatsächlich ein wichtiger Faktor, ja, dass du halt nicht von den Spielern 1 bis 11 sprichst und dann hast du ein Gap an leistungstechnisches, sondern du sprichst halt von den Spielern 1 bis 16 beim VfB. Und erst dann kommt so ein bisschen ein Gap. Ja. Und das ist gut, weil es dir einfach Optionen gibt. Wir müssen ja nur an die Linie schauen, auch in Bratislava wieder, wer da reinkommt, ja. Da kommen Nationalspieler rein, da kommen auch immer wieder mal Spieler rein, die eigentlich klassisch Stammpersonal sind oder waren in den Wochen zuvor. Und das ist einfach ein Qualitätsfaktor, der muss sich auszahlen, der muss sich abzeichnen, der muss sich im Idealfall auch auf der Anzeigentafel nachher wiederfinden. Ja, und das muss in Mainz gelingen.
Wir blicken auf die Statistiken und Zahlen und Daten und Fakten zum ersten FSV Mainz 05. Die hat wie immer unser Felix. Bitteschön.
Der Mainz VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Kommen wir zum Spiel im Champions League Sandwich. Es geht nach Mainz, ab in die Bundesliga-Daten. Und wie immer zuerst Mainz gelistet, dann der VfB nach der Paarung. Tore Platz 8, 31 Stück gegen Platz 5, 36 Stück. Torschüsse gesamt Platz 11 gegen Platz 4. Gegentore Platz 16, 23 nur gegen Platz 12, 26. Ballbesitz Platz 11, 48% im Schnitt gegen Platz 3, 57% im Schnitt. Passquote Platz 12, 79,8% im Schnitt gegen Platz 4, 86,4%. Gewonnene Zweikämpfe gesamt Platz 8 gegen Platz 1. Gewonnene Kopfballduelle gesamt Platz 2 bei den Mainzern gegen Platz 16 beim VfB. Laufdistanz gesamt Platz 12 gegen Platz 17. Sprints gesamt Platz 10 gegen Platz 17. Intensive Läufe, auch das deutlicher Unterschied. Platz 7 bei Mainz und beim VfB nur Platz 18. Faust im Gegner gesamt Platz 3 gegen Platz 12 und Karten gesamt Platz 6 gegen Platz 8. Tabelle und Bilanz, Platz 6 aktuell mit 28 Punkten gegen Platz 4 mit 32 Punkten. Die 05er sind eine Überraschungsmannschaft, aber sie stehen da eben zum Beispiel auch in Expected Points auch nicht unverdient. Aktuell haben sie da 1,47 Punkte zu viel geholt, wenn man es so formulieren will, und der VfB umgekehrt 1,54 zu wenig. Heimtabelle Platz 10 gegen Auswärtstabelle Platz 9. Nun zu den Auswärtsspielen in Mainz in der Bilanz. 19 Pflichtspiele gab es da bisher, 6 Siege für den VfB, 5 Remis und 8 Niederlagen. Und nachdem es ganze 12 Spiele gebraucht hatte bis zum ersten Sieg, gab es, den angesprochenen Sieg 2020 eingerechnet, nun 3 Siege und eine Unentschieden in Mainz. Also aktuell läuft es in der MEWA Arena. Womit wir noch zu den Stories kommen, denn der VfB ist nun seit dem Wiederaufstieg 2020 seit 9 Bundesligaspielen ungeschlagen gegen die Mainzer, solange wie gegen aktuell keinen anderen Erstligisten. Und umgekehrt warten dann eben auch die 05er gegen keinen anderen Bundesligisten so lange auf einen Sieg wie gegen die Schwaben. Die Mainzer haben alle ihre vergangenen 4 Heimspiele gewonnen und könnten nun mit dem 5. Heimsieg in Folge einen eigenen Vereinsrekord einstellen. Bo Henriksen 1,7 Punkte pro Spiel und Sebastian Hoeneß 2,0 Punkte pro Spiel haben schon beim FSV und beim VfB jeweils den besten Punktschnitt aller Bundesliga-Coaches der Vereinsgeschichte, und Anjo Stiller steht vor seinem 50. Bundesliga-Einsatz für den VfB.
Herzlichen Dank, Herr Mahler. Auch da viele spannende Dinge, wie ich finde, rund um die Rheinhessen. Womit wir bei unserer Kategorie wären Spieler, auf die es ein besonderes Augenmerk zu richten gilt. Ich würde mal direkt einsteigen. Ich habe mir einen Namen rausgesucht, der, finde ich, auch rein phonetisch schon sinnbildlich ein bisschen für diese Mainzer Mannschaft steht. Paul Nebel heißt er. Und Paul Nebel ist so ein Name, den könntest du nebendran bei dir als Nachbarn an der Türklingel haben. Und der wohnt da und bringt regelmäßig seinen Müll raus und macht die Kehrwoche und alles und macht einfach solide sein Ding. Und Paul Nebel ist aber ein Spieler, von dem ich tatsächlich bis vor ein paar Wochen und Monaten noch nichts gehört habe. Und der kommt da nach Mainz, der spielt, der trifft, der erzielt wirklich schöne Tore, der bringt Geschwindigkeit mit, 22 Jahre alt, im Offensivbereich, und ist tatsächlich so ein klassisches Mainzer Produkt. Also ein Spieler, der dahin geht und dort wirklich Fuß fasst in der Bundesliga, den du vermutlich, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, aber den du vermutlich gar nicht erkennen würdest, wenn er dir auf der Straße begegnet, aber der einfach ganz solide seinen Job macht. Und ich glaube, das sind so Spieler auch, die eben halt auch ein Bo Henriksen wirklich anstachelt, groß rausbringt und das Optimum aus ihnen rausholt. Ich erinnere mich an ein Wahnsinnsspiel von Mainz in Wolfsburg. Das haben sie ganz, ganz unglücklich in der Nachspielzeit 3-4 verloren. Da hat er, glaube ich, doppelt getroffen sogar und noch eins vorbereitet. Also das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, dass Mainz es immer wieder schafft, und dafür steht er eben für mich sinnbildlich, so Spieler herauszubringen, die einfach in der Lage sind, dafür zu sorgen, dass diese Mannschaft mit dem Abstiegskampf überhaupt nichts zu tun hat, sondern ganz locker in dieser Liga bleibt und sich da etabliert.
Guter Mann, und er hat in der Jugend schon auch ein Stück weit meine Aufmerksamkeit geweckt, gemeinsam mit meinem Spieler, den es im Blick zu behalten gilt, nämlich Johnny Burkhardt. Die waren schon in der Mainzer U19 zusammen unterwegs. Bei Burkhardt ging es direkt in die Profiabteilung. Nebel wurde nochmal ausgeliehen, war beim KSC unter anderem. Und Johnny Burkhardt ist auch ein Spieler, der sinnbildlich steht für die Entwicklung von Mainz, der diese Mannschaft mit seinen Toren trägt, der auffällt, wenn er nicht spielt.
Ja, richtig.
Fehlt ihnen ganz klar und für mich im Begriff ist, dem Club zu entwachsen. Ja, also der spielt jetzt wieder eine Top-Saison, trifft regelmäßig und ich glaube, wenn Mainz braucht internationalen Wettbewerb, um ihm genügend Argumente zu bieten, dass er da bleibt. Ansonsten denke ich, dass es mittlerweile auch deutsches Nationalmannschaftsdebüt gegeben. Glaube ich, dass der sich im Sommer was anderes sucht. Nichtsdestotrotz ein Spieler, der den Unterschied machen kann und deswegen ist er meiner, den man im Auge behalten muss für diese Partie.
Ich meine, Burkhardt war sogar schon mal nominiert, ist dann aber kurzfristig verletzt ausgefallen. Also war schon wirklich auf dem Sprung, ins Team von Nagelsmann zu kommen. Und ja, man hat
ich dachte, er hat echt ein Spiel gemacht.
Hat er sogar ein Spiel gemacht? Okay. Jedenfalls auch wirklich so eine klassische Entwicklung. Und wenn man zuletzt so ein bisschen den Mercato liest, dann sieht man auch, dass sein Name doch durchaus auch bei dem einen oder anderen Spitzenteam in der Bundesliga auf dem Zettel steht. Carlos, dein Spieler, den du dir rausgesucht hast, der kam von einem Spitzenteam, nämlich von Bayer Leverkusen und hat dann den Weg nach Mainz gesucht und dort sein Glück gefunden.
Ja, genau. Mein Spieler ist Nadim Amiri, der, wie du sagst, Hoffenheim, Leverkusen, kurz mal nach Genua ausgeliehen, der längere Zeit in der Bundesliga angekommen ist, überzeugt hat, dann zum Top-Club wollte, da aber nicht so richtig Fuß gefasst hat, jedenfalls nicht so, wie er sich selber vorgestellt hat oder wie es sich die Bayer-Verantwortlichen dann damals vorgestellt hatten. Jetzt aber, finde ich, in Mainz ist er in ein Umfeld, in eine Mannschaft geraten, die so seinen Fähigkeiten einen tipptopp Rahmen gibt. Ist ja ein feiner Fußballer, ein guter Standardschütze und da kann er, sag ich mal, sein Talent, sein fußballerisches Talent sehr gut einbringen. Er macht oft den Unterschied, entweder wenn er selber trifft, ja, hat schon 4 Tore jetzt erzielt in 15 Spielen oder als Vorlagengeber, da ist er auch ganz aktiv. Also da finde ich, das ist das Sportliche. Der zweite Aspekt, der mir dann noch aufgefallen ist in den vergangenen Monaten, er ist jetzt 28 Jahre, soweit ich weiß, und er ist in Mainz in eine Führungsrolle hineingewachsen. Er trägt als Ersatzkapitän die Binde, er äußert sich öffentlich, hat jetzt auch nach der Niederlage bei Union Berlin kritische Worte gefunden, unter anderem, man brauche vielleicht nochmal Qualität im Angriff, weil ja immer, wie Philipp ja richtig gesagt hat, wenn Jonathan Burkhardt nicht spielt, sich da eine größere Lücke, ein Defizit auftut. Also von dem her, für mich, Amiri, der Dreh- und Angelpunkt im Mainzer Spiel und deswegen darf man ihn mal in den Blick nehmen.
So ist es und finde ich auch bemerkenswert, einfach dann den Schritt zu machen, sich dann einzugestehen, zu sagen, okay, in Leverkusen reicht's nicht, gehe ich nach Mainz. Vielleicht eine Nummer kleiner, vielleicht sicher eine Nummer kleiner, aber dort eben dann seine Leistung abzurufen und zum Leistungsträger zu werden, das ist dann schon auch eine Qualität. Philipp, mit Blick aufs Personal, und das ist ja das Gute, kommen Spieler wieder in den Fokus, die in der Champions League nicht gemeldet waren und dementsprechend die Rotation ermöglichen und Leistungssteuerung, Belastungssteuerung ermöglichen. Das heißt, wir werden Wechsel sehen auch in der Startelf, davon gehe ich aus, ne, mit Blick auf...
Wir werden Wechsel sehen, das waren jetzt in den letzten beiden Spielen insgesamt fast 10, glaube ich, 9 oder 10 in der Startformation. Also nicht jeweils in jedem Spiel, sondern halt...
Aber zusammengenommen, ne?
Ja. Das wird wieder passieren. Gehe davon aus, dass Roos sich leer machen darf, nochmal, ja, weil er dann Pause hat. Ich gehe davon aus, dass Woltemade Startelf Platz wieder einnehmen wird. Und dann schauen wir mal, ja, was da sonst noch so passiert. Trainer wird nochmal sprechen. Wir werden am Freitag nochmal eine Pressekonferenz haben, nehme ich zumindest an. Außer sie, die sind ja schon nach dem Spiel direkt geflogen, denn in Stuttgart darf man clever die Jungs sind, mit Propellermaschinen, Charterflugzeugen, die Propeller haben und keine Düsen, darf man auch nach 0 Uhr noch landen.
Da habe ich wieder was gelernt.
Das haben sie also durchgezogen, sind nach Hause geflogen. Das heißt, könnte sein, die PK ist auch schon Donnerstag, ist noch nicht bei uns terminlich angekommen. Wir werden sehen. Jedenfalls wird da nochmal Auskunft geben, wie es denn aussieht, ob es irgendwie Nachfolgen gibt, auch vom Spiel. Aber es scheint ja ein neues, funktionierendes Mittel auch zu sein, relativ häufig durchzutauschen. Und deswegen wird man es in Mainz wieder erleben. Ja, davon gehe ich aus. Aber ich gehe auch nicht davon aus, dass es jetzt große Zipperlein gibt, die sich jetzt noch plötzlich offenbaren, die man gestern Abend nicht wahrnehmen konnte.
Nee, gehe ich auch nicht von aus. Carlos, wie geht's aus am Samstag? Dein Tipp?
Oh, da fragst du den weltweit schlechtesten Tipper. Aber ich sag mal, ein 2-1 Sieg für den VfB.
Ich glaube, da würde ich mitgehen. Das sage ich auch. Philipp?
Offenes Visier, rassiges Spiel, viele Tore, unentschieden. 2-2.
Hätten wir das auch abgehandelt. Und ja, können euch natürlich noch mitgeben, dass ihr auch in der nächsten Folge dann wieder eine neue Folge von uns hören werdet. Dann blicken wir auf das Spiel in Mainz und auf die wahrscheinlich, weiß ich nicht, semi-gute Qualität unserer Tipps, Fragezeichen, werden wir sehen. In Bratislava habe ich es ja schon sowohl vom Kollegen Meisel als auch vom Kollegen Mahler um die Ohren bekommen, dass die beiden ja richtig getippt haben. Herzlichen Glückwunsch. Ich ziehe den Hut.
Danke, danke.
Ich ziehe den Hut, Chabot.
Ja. Jeff, sein Name ist Jeff.
Lasst uns gerne Bewertungen da, Sternchen, Daumen hoch, wo auch immer es geht. Meldet euch bei uns, info@meinvfb.de. Folgt uns auf den sozialen Kanälen, @meinvfb. Und dann schauen wir mal, was das am Wochenende gibt in Mainz. Wir wünschen euch viel Spaß, ein tolles Fußballwochenende, allen, die anreisen, eine gute Fahrt und einen tollen Tag mit hoffentlich 3 Punkten im Gepäck für den VfB. Carlos, Stichwort Gepäck. Wir gehen jetzt wahrscheinlich Frühstück und dann auch langsam alles zusammenpacken. Ne? Danke, dass du dabei warst.
Ja, danke, dass ich in die Runde kommen durfte. War wie immer mit euch ein Vergnügen und kurzweilig. Ja, vielen Dank dafür. Und ja, wir müssen Koffer packen, uns aber auch noch ein paar Gedanken machen über neue Texte, die es dann auf allen Kanälen zu lesen geben soll. Ja,
so ist es.
Philipp, schöne Grüße ins Hotel Tatra.
Ja, da retour.
Das letzte Wort in dieser Folge hat der Doppeltorschütze aus Bratislava, Jamie Leveling. Bis nächste Woche, liebe Leute.
Ja, in Mainz ist eklig, das wissen wir alle, glaube ich. Aber wir werden jetzt den Schwung mitnehmen. 4 Spiele, 4 Siege. Und dann werden wir in Mainz hoffentlich auch gewinnen.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.